Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Es geht heute in der Predigt um den 6. Vers im 1. Kapitel des Epheserbriefes. Ich lese aber noch einmal von Vers 3 an. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. Gott zu loben ist unser Amt, so heißt es in einer Liedstrophe. Und allein die Gemeinde Jesu ist dazu in der Lage, Gott die Ehre zu geben und ihn anzubeten. Denn in ihr offenbart Gott seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit seiner Gnade. Alles, was Gott uns an Segnungen geschenkt hat, haben wir seiner Gnade, der Gnade Gottes, die in Christus Jesus erschienen ist, zu verdanken. Gott hat uns vor Grundlegung der Welt erwählt und hat uns dazu bestimmt, seine Kinder zu sein. Das ist Gnade, herrliche Gnade Gottes. Im Alten Testament bezeichnet die Herrlichkeit Gottes seine Gegenwart. Wenn also von der Herrlichkeit Gottes die Rede ist, dann ist damit seine Gegenwart gemeint. Und so erfüllte bei der Einweihung des Tempels die Herrlichkeit Gottes das Haus Gottes. Diese Herrlichkeit war ehrfurchtgebietend und furchterregend, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten. Diese Herrlichkeit erschien den Hirten auf den Feldern Bethlehems und sie fürchteten sich sehr. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief: Wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen, und er bezieht sich dabei auf die Begebenheit, die uns in den Evangelien geschildert wird, auf dem Berg der Verklärung, wo der Herr Jesus seinen Jüngern im Lichtglanz seiner Herrlichkeit erschien. Wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Wir sind also nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, das Kommen, die Macht und die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben einen Vorgeschmack der Herrlichkeit Christi gesehen, damals auf dem Berg der Verklärung. Das meint Petrus. Gottes Herrlichkeit offenbart sich auch in der Schöpfung. So heißt es im Psalm 18, Vers 2, die Himmel erzählen die Ehre oder die Herrlichkeit Gottes. Und es ist ein besonderes Kennzeichen des Abfalls von Gott in unserer Zeit, dass der Mensch Gott nicht mehr preist für diese seine Herrlichkeit. Die Folge davon ist ein völliger moralischer Zerfall der Gesellschaft. Wir lesen davon im Römerbrief Kapitel 1. Ab Vers 20. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, so dass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben statt dem Schöpfer, der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott dahingegeben, in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihrer Verirrung, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben, in verkehrten Sinn, so dass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, die solches tun, dass sie nach Gottes Recht den Tod verdienen. Aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Auch in der Lenkung der Geschichte offenbart Gott seine Herrlichkeit. Er setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Und vor dieser Offenbarung der Herrlichkeit Gottes sollte der Mensch erzittern und sich vor ihr niederwerfen. Doch das ist nur eine Seite der Herrlichkeit Gottes. Die andere Seite ist die der Gnade Gottes, der Herrlichkeit, der Gnade Gottes. Darum spricht Paulus hier von der herrlichen Gnade oder wörtlich von der Herrlichkeit der Gnade, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Nirgendwo offenbart sich die Herrlichkeit Gottes so schön und so anziehend wie in seiner Gnade. Johannes schreibt davon im ersten Kapitel seines Evangeliums: und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes, voller Gnade und Wahrheit. Wahrheit bedeutet hier die Wirklichkeit, wie sie vor Gott ist. Wie Gott die Dinge sieht, das ist Wahrheit. Und auch die Zuverlässigkeit Gottes hängt damit zusammen. Die Gnade Gottes ist ein wunderbarer Wesenszug Gottes. Sie drängt danach, dem Menschen das zuteilwerden zu lassen, was er nicht verdient hat. Und so schreibt Paulus im Titusbrief: ist es aber aus Gnade, dann ist es nicht aus Verdienst der Werke, sonst würde Gnade nicht Gnade sein. Und so wie das Wasser immer die tiefste Stelle sucht, so sucht die Gnade den tief gefallenen Sündern, um ihm Vergebung und ewiges Heil zuteil werden zu lassen. Dieser nimmt die Sünder an und isset mit ihnen. Das ist das Markenzeichen unseres Herrn Jesus Christus. Er hat Gemeinschaft mit den Sündern. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder selig zu machen. Da also, wo der Mensch am wenigsten mit dem Segen Gottes, mit der Gemeinschaft Gottes rechnen kann, da überschüttet Gott ihn mit seiner Freundlichkeit. Wir denken wieder einmal an das Gleichnis vom verlorenen Sohn, der nach Hause kommt. Der hatte ja alles verspielt. Er hatte ja alles verloren. Er hatte auf nichts mehr ein Recht. Und doch wurde er vom Vater in großer Liebe wieder aufgenommen und er bekam das Kindesrecht zurück und das Erbe zurück. Alles, was er verloren hatte, wurde ihm wiedergegeben. Was war das anders als Gnade? Das war Gnade, das ist die Gnade Gottes, die dem Sünder das wiederschenkt und wiedergibt, was er durch sein eigenes Versagen, durch seine Schuld, durch seine Rebellion gegen Gott verloren hat. Das ist Gnade. Das ist das genaue Gegenteil von dem, was der Mensch in seinem Leistungsdenken erwartet. Das Gegenteil von dem, wie er natürlicherweise denkt. Und darum ist es immer wieder auch ein Wunder, wenn ein Mensch der Gnade Gottes Glauben schenkt. Wenn ein Mensch der Gnade Gottes vertraut. Das ist ein Wunder Gottes. Denn er denkt ja von Natur aus ganz anders, als es dem Wesen Gottes, dem Wesen der Gnade Gottes entspricht. Gott ist eben ganz anders, als wir uns ihn vorstellen. Sowohl in seiner furchterregenden Herrlichkeit, da verharmlosen wir Gott oft, machen ihn kleiner in seiner Macht, in seiner Heiligkeit, in seiner Majestät, als er es wirklich ist. Wir kommen ja immer zu kurz, wenn wir über Gott nachdenken oder wenn wir versuchen, ihn durch Worte zu kennzeichnen, zu charakterisieren. Also sowohl im Blick auf seine furchterregende Herrlichkeit ist Gott ganz anders, als wir uns das vorstellen, als auch in der Herrlichkeit seiner Gnade. Also wir wollen ganz neu darüber nachdenken, was eigentlich Gnade beinhaltet, was Gnade eigentlich bedeutet, denn davon spricht Paulus hier in diesem Vers. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Zunächst einmal ist es wichtig, dass es zu bedenken, dass es eine allgemeine Gnade gibt. Das bedeutet also, dass jeder Mensch, der in dieser Welt lebt, Teil hat, einen gewissen Teil hat an Gottes Gnade. Von dieser Gnade Gottes spricht Jesus, wenn er sagt, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse, über Gerechte und Ungerechte. Hier ist also von der allgemeinen Gnade Gottes die Rede. Da gibt es also keinen Menschen in dieser Welt, keinen Menschen, der über diese Erde geht, der von dieser allgemeinen Gnade ausgeschlossen ist. Gott beschenkt also in einem gewissen Maße jeden Menschen in dieser Welt mit Gnade. Wir lesen dazu einmal einige Verse aus der Apostelgeschichte, Kapitel 14, ab Vers 16. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten aller Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen. Gott hat also das Volk Israel erwählt als sein besonderes Volk, geliebtes Volk, das er dann auch als Werkzeug gebrauchen will in dieser Welt, um die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren, kundzutun, während er die Nationen, die sogenannten Nationen, jahrhundertelang ihre eigenen Wege gehen ließ. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden, also die Nationen, die Nichtjuden, ihre eigenen Wege gehen lassen. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben und hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Das ist Gnade. Gnade, die auch diesen Nationen, den Menschen aus den Nationen, zuteil geworden ist. Sie hatten Anteil an dieser allgemeinen Gnade Gottes. Gott hat ihnen viel Gutes getan. Paulus nennt das hier ganz konkret. Und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben. Er hat euch ernährt. Und Luther hat schön übersetzt mit, und eure Herzen mit Freude erfüllt. Von dieser allgemeinen Gnade, die jedem Menschen gilt, ist zu unterscheiden die rettende Gnade. Eine spezielle Gnade, die Gott denen gewährt, die er erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Die Gnade der Errettung, durch die der Mensch angenehm wird oder gemacht ist vor Gott. Und von dieser Gnade, von dieser speziellen Gnade der Errettung spricht Paulus hier im Epheserbrief, in diesem Vers. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten. Luther hat übersetzt mit angenehm gemacht. Und genau das ist es. Genau darum geht es hier. Wir sind angenehm gemacht vor Gott, durch Gottes Gnade. Angenehm gemacht in dem Geliebten. Gott liebt wohl jeden Sünder, aber solange der Sünder nicht gereinigt ist von seiner Sünde, von seiner Rebellion, natürlichen Rebellion gegen Gott, kann er Gott unmöglich angenehm sein. Im Gegenteil, er ist ein Kind des Zornes Gottes. Und das, obwohl Gott ihm viel Gutes erweist. Aber also wir wollen das noch einmal deutlich machen, Gott tut jedem Menschen Gutes. Es gibt keinen Menschen, der sich bei Gott darüber beklagen könnte, dass ihm nicht auch in irgendeiner Weise etwas Gutes widerfährt von Seiten Gottes. Allgemeine Gnade, so haben wir gesagt. Aber obwohl Gott dem Menschen diese Gnade zuteil werden lässt, wie wir es gerade gelesen haben in der Apostelgeschichte, steht der Mensch doch, wenn er die rettende Gnade nicht hat, unter dem Zorn Gottes. Davon spricht Paulus dann im zweiten Kapitel des Epheserbriefes. In der Rückschau kann er sagen, auch im Blick auf sich selbst, im Blick auf die Gemeinde Jesu, in der Rückschau kann er sagen, unter ihnen, also unter den Menschen, die noch nicht gläubig sind, unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches, also unseren eigenen Willen, fragten nicht nach dem Willen Gottes und der Sinne, ließen uns also von unseren Sinnen leiten und nicht vom Willen Gottes und waren Kinder des Zornes von Natur, wie auch die anderen. Also auch wir, die wir jetzt zum lebendigen Glauben an Christus gekommen sind, waren einst Kinder des Zorns, obwohl Gott uns auch während dieser Zeit viel Gutes getan hat, als wir noch nicht gläubig waren. Kinder des Zorns, das heißt, wir standen unter dem Zorn Gottes. Also jeder Mensch, der nicht zu Christus gehört und nicht seine rettende Gnade erfahren hat durch den Glauben an das Erlösungswerk Christi, steht unter der Androhung des Zornes Gottes, ist ein Kind des Zornes Gottes. Wenn er nicht zum Glauben kommt, so sagt Johannes Kapitel 3 am Ende, so bleibt er unter dem Zorn Gottes. Er steht unter dem Zorn Gottes von Geburt an. Auch wenn unsere Kinderchen, wenn sie zur Welt kommen, noch so süß sind, stehen sie, und obwohl Gott ihnen viel Gutes zuteil werden lässt, unter dem Zorn Gottes. Sie sind Kinder des Zornes Gottes. Und wenn sie nicht zum lebendigen Glauben an Christus kommen, wenn sie nicht wiedergeboren werden, durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes, dann bleiben sie unter dem Zorn Gottes und gehen, wenn sie sterben, in das Gericht Gottes hinein, in das Verdammungsurteil Gottes. Das ist das, was die Bibel darüber lehrt. Nun, hier geht es um die rettende Gnade. Wer einmal seine Sündhaftigkeit vor Gott erkannt hat, und wer einmal verzweifelt die Frage gestellt hat, was kann ich tun, um vor Gott bestehen zu können? Nicht, wie bekomme ich ein schöneres Leben, ein besseres, ein angenehmeres Leben, wie werden meine Probleme gelöst in dieser Welt? Ich habe so viele Probleme, wer hat keine Probleme? Wer nicht die Frage stellt, wie werden meine Probleme gelöst, sondern wie kann ich vor dem heiligen, gerechten Gott bestehen, als Sünder? Wie kann ich wieder mit ihm Gemeinschaft haben zu können? Für den allerdings gibt es keine herrlichere Botschaft als die, du bist angenehm gemacht in dem Geliebten, wie Paulus hier sagt. Das gilt denen, die zum Glauben an Christus gekommen sind. Angenehm gemacht in dem Geliebten. Gott hat seine Freude an dir. Er sandte seinen geliebten Sohn, um deine Schuld hinwegzunehmen, um deine ganze Gottlosigkeit zu sühnen durch das Blut seines Sohnes. Und dir seine Schönheit, die Schönheit des Sohnes Gottes zu schenken, an der Gott sein ganzes Wohlgefallen hat. Das Zeugnis Gottes über seinen Sohn lautet, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Gott hatte Freude an seinem Sohn. Warum? Denken wir noch einmal an das Wort, was wir eingangs gehört haben. Der Herr Jesus ist gekommen in dieser Welt, um den Willen des Vaters zu tun. Er war alle Zeit gehorsam. Immer tat er, was der Vater wollte. Gott hatte unendliche Freude an seinem Sohn. Und genau das gilt nun auch denen, die angenehm gemacht sind, die begnadigt sind, so heißt es hier wörtlich, begnadigt sind in dem Geliebten. Das heißt, es ist alles gut. Für Zeit und Ewigkeit. Das ist eine wunderbare Botschaft. Deshalb nennt man diese Botschaft Evangelium. Es ist eine frohe Botschaft für Sünder. Eine frohe Botschaft für solche, die nichts anderes verdient haben als den Zorn Gottes. Eine Botschaft der Gnade. Begnadigt, angenehm gemacht vor Gott, Gott wohlgefällig gemacht in den Geliebten, so heißt es hier. Wie es mal jemand schön ausgedrückt hat, wir dürfen uns jetzt durch die Gnade Gottes in Christus Jesus bei Gott zu Hause fühlen. Wir sind angekommen, zu Hause, wie der verlorene Sohn. Wir dürfen wieder Gemeinschaft haben mit unserem himmlischen Vater. Das ist das Größte, was einem Menschen in dieser Welt widerfahren kann. Angenehm gemacht in dem Geliebten. Nun fragen wir uns natürlich, warum der Heilige Geist, von dem Paulus ja hier inspiriert ist, warum der Heilige Geist hier wohl sagt, in dem Geliebten. Wir lesen es ja immer wieder in diesem Abschnitt, dass es heißt, in ihm, in Christus. Durch Christus. Das kommt immer wieder vor in diesem Abschnitt. Das heißt, wir haben keinen Segen empfangen außerhalb von Christus. Immer ist der Segen Gottes, welcher Art auch immer, verbunden mit der Person unseres Herrn Jesus Christus. Darum heißt es hier immer wieder in Christus. Aber hier sagt der Apostel Paulus in dem Geliebten. Natürlich ist Christus damit gemeint. Aber warum sagt er das so? Ausdrücklich in dem Geliebten. Nun, der Heilige Geist erwähnt hier offensichtlich die einzigartige Beziehung zwischen dem Vater und seinem Sohn. Hier soll deutlich gemacht werden, dass diese Gnade, mit der wir begnadigt sind, angenehm gemacht sind vor Gott, Gott ungeheuer viel gekostet hat, nämlich die Hingabe seines geliebten Sohnes. Es ist eine unendlich teure Gnade. Wir wollen mal hineinschauen in das Alte Testament, 1. Mose Kapitel 22. Und das ist nun ein Kapitel, da steht man davor und wagt kaum bestimmte Verse zu lesen, weil sie erfüllt sind von solch einer Herrlichkeit Gottes und solch einer Tiefe der Gedanken Gottes, dass man da niemals heranreichen wird. Das gilt besonders für solche Kapitel wie das Kapitel 22 im ersten Buch Mose. Gott versuchte Abraham, und zwar in seinem Alter. Es ist interessant zu beobachten, dass die schwerste Versuchung, die schwerste Glaubensprüfung für Abraham zum Schluss kam. Das ist immer wieder Gottes Art. Ja, er überfordert niemanden. Abraham wurde mancherlei Glaubensprüfungen ausgesetzt, aber die schwerste kam für ihn zum Schluss, am Ende. Nach diesen Geschichten, so heißt es hier, versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und nun kommt es. Achten wir einmal darauf, wie Gott das hier formuliert, was er von Abraham erwartet. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Nimm deinen geliebten Sohn und opfere ihn und beweise dadurch, dass du mich über alles liebst und mich über alles ehrst und mir über alles vertraust, Glauben schenkst. Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Hier wird also die Beziehung zwischen Abraham und seinem Sohn Isaak besonders hervorgehoben. Gott betont das geradezu. Jedes einzelne Wort ist wie ein Stich in sein Herz hinein, so möchte man sagen. Wie sehr hat Abraham seinen Sohn Isaak geliebt? Und lasst uns bedenken, welch eine wunderbare Beziehung der Liebe zwischen Gott dem Vater und Gott seinem Sohn von Ewigkeit her bestanden hat. Eine völlige Wesensgleichheit, eine völlige Harmonie der Gedanken und Pläne, des Wollens, der Interessen. Niemals gab es zwischen Vater und Sohn auch nur einen Hauch von Unstimmigkeit. Was der Vater hasste, das hasste auch der Sohn. Und was der Vater liebte, das liebte auch der Sohn. An seinem Sohn hat der Vater seine ganze Freude, sein ganzes Wohlgefallen. Nun, es gibt tatsächlich solche Beziehungen zwischen Vater und Sohn im menschlichen Bereich, die derart schön sind und derart harmonisch sind, dass das schon ein Stück Himmel auf Erden ist, ein Stück Glückseligkeit hier auf dieser Erde, in den rein menschlichen Beziehungen. Es gibt auch das Gegenteil davon, und das ist schrecklich, das ist grausam. Wenn die Beziehung zwischen einem Vater und seinem Sohn nicht in Ordnung ist, wenn es da keine Übereinstimmung gibt, keine Bereitschaft aufeinander einzugehen, keine Harmonie, sondern ständig Zank und ständig Rebellion und dergleichen, dann ist das etwas ganz Schreckliches, dann ist das etwas ganz Schlimmes. Und eben umgekehrt, schon auf der rein menschlichen Basis, auf der rein menschlichen Ebene ist das ein Stück Glückseligkeit, ein Glücksfall. Aber hier, was sollen wir sagen dazu? Im Blick auf das Verhältnis Gottes des Vaters zu seinem geliebten Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, eine unendliche Glückseligkeit von Ewigkeit her. Und nun gibt er diesen, seinen geliebten Sohn, dahin. Und nun wird aus dem Allerschönsten der Menschenkinder dort am Kreuz der Allerhässlichste. Und zwar nicht der äußeren Gestalt nach, sondern dem Wesen nach. Aus dem geliebten Sohn, an dem er immer sein Wohlgefallen hatte, der ihm immer gehorsam war, mit dem er vollkommen eins war, wird nun ein hässlicher Rebell und Sünder. Paulus drückt das so aus: Er wurde für uns zur Sünde gemacht. Gott hat seinen geliebten Sohn dort am Kreuz mit der Sünde eins gemacht. Und so ergoss sich der Zorn des Vaters über seinen Sohn. Der Vater wandte sein Angesicht ab von seinem Sohn. Er verließ seinen Sohn. Ihr Lieben, ich habe nachgeschlagen im Johannesevangelium, und da sagt der Herr Jesus ausdrücklich: Der Vater ist bei mir und der Vater lässt mich nicht allein. Das hat er in seinem Erdenleben immer und immer wieder erfahren dürfen und erleben dürfen. Da war ständige Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater, ununterbrochene Gemeinschaft mit seinem Vater. Und dann kam der Augenblick, in dem sich der Zorn Gottes über seinen geliebten Sohn ergoss am Kreuz auf Golgatha, weil er unsere Sünde trug, sich eins gemacht hat mit unserer Sünde. Und da verließ ihn der Vater. Und darum dieser Ausruf Jesu am Kreuz: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier wurde tatsächlich der Sohn, der geliebte Sohn von seinem Vater verlassen. Und bedenken wir, dass es nur einen Grund gab, warum Gott das getan hat, um uns Gnade zu erweisen. Spüren wir da etwas von dieser großen Liebe Gottes zu uns Sündern? Das ist ja überwältigend, das ist ja gar nicht fassbar. Dass Gott bereit war, seinen geliebten Sohn in diese schreckliche Gottverlassenheit hineinzugeben, da war ja nicht nur das körperliche Leiden am Kreuz, das haben auch andere erleiden müssen. Die Schächer am Kreuz und auch viele, viele andere. Sondern dass Gott bereit war, seinen Sohn in diese schreckliche Gottverlassenheit hineinzugeben und ihn dort einzukleiden in die Hässlichkeit, in das hässliche Gewand unserer Sünde und sich von ihm abwenden musste. Und dass Gott das getan hat aus Liebe zu uns, wer kann das ermessen, wer kann das verstehen? Darüber können wir nachdenken, nachsinnen, darüber können wir auch anbeten, obwohl uns manchmal die Worte dazu fehlen. Diese Liebe, diese Gnade ist unaussprechlich groß. Nur wenn wir ein wenig ahnen, und wir können es ja immer nur ein wenig ahnen, ihr Lieben, wenn ich sagen würde, nur wenn wir wissen es nie genau, nur wenn wir ein wenig ahnen, wie sehr Gott als der vollkommene gerechte Gott die Sünde hasst, welch einen Abscheu Gott hat vor der Sünde, nur dann können wir ahnen, wie sehr er den Sünder liebt, für den er Christus mit der Sünde eins gemacht hat. wie teuer kam ihm diese Gnade zu stehen, dem Vater als auch dem Sohn. Und so sind wir begnadigt in dem Geliebten. Es ist eine teure Gnade, die uns da widerfahren ist. Sie ist unermesslich groß, unermesslich teuer. Wir sind begnadigt, angenehm gemacht vor Gott, in Christus, in dem Geliebten. Es bedeutet aber noch mehr, ihr Lieben. Der Sohn tat es im Gehorsam gegen den Willen des Vaters. Er nahm unsere Schuld auf sich, weil der Vater es so wollte. Alles, was der Sohn tat, tat er, weil der Vater es so wollte. Und sein Gehorsam, der Gehorsam des Sohnes dem Vater gegenüber, wird uns zugerechnet. Nicht nur unsere Gottlosigkeit ist gesühnt, hinweggenommen, ein für allemal. Sie ist nicht mehr da, als hätten wir niemals gesündigt in unserem Leben. Als hätten wir niemals Anteil gehabt an der Ursünde, an der Sünde Adams. Nicht nur also unsere Gottlosigkeit ist zugedeckt durch das Blut Jesu, sondern auch seine Gottseligkeit, die Gottseligkeit unseres Herrn Jesus Christus ist unsere geworden. Und nun liebt Gott uns. Man höre und staune, wer es fassen kann, der fasse es. Gott liebt uns mit derselben Liebe, mit der er seinen geliebten Sohn liebt. Ihr Lieben, das ist noch eine andere Liebe als die Liebe zu den Sündern, zu den Ungehorsamen, die Gott hat. Sondern er liebt uns jetzt als solche, die ihm vollkommen angenehm sind, an denen er sein Wohlgefallen hat. Mit derselben Liebe, mit der er Christus liebt, liebt er uns. Und so lesen wir im Johannesevangelium Kapitel 17, Vers 23 die Worte, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Kannst du das fassen? Dass Gott, der Vater, dich genauso lieb hat wie seinen Sohn Jesus Christus? Denk einmal in der Stille darüber nach, was das bedeutet. Die Liebe Gottes zu seinen Auserwählten ist eben nicht nur die Liebe zu solchen, die sündig sind in sich selbst, sondern eine Liebe, die an uns wohlgefallen hat, weil wir in Christus Jesus vor Gott schön gemacht sind. Ihr Lieben, sollte uns das nicht zum Lobpreis führen, und darum geht es ja hier, zum Lob, dass wir etwas sind, zum Lob seiner herrlichen Gnade, der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat, angenehm gemacht hat, in dem Geliebten. Es sollte uns zum Lobpreis Gottes führen. Wir sollten etwas sein zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade. Was hat die Gnade aus uns gemacht? Menschen, die auserwählt sind von Ewigkeit her, Menschen, die Gottes Kinder sind, gereinigt von aller Sünde durch das Blut Jesu, vollkommen schön und angenehm vor Gott, geliebt von Gott mit derselben Liebe, mit der der Vater seinen Sohn Jesus Christus liebt. Menschen, die jetzt gerne für Gott da sein möchten, nicht mehr gezwungen, ja, sondern der Heilige Geist wohnt in uns, deren Leben etwas widerstrahlt von dem Wesen der Gnade Gottes. In der Apostelgeschichte lesen wir, als Barnabas nach Antiochia kam, da freute er sich über das, was er dort erleben durfte. Er sah die Gnade Gottes. Wie kann man die Gnade Gottes sehen? Es waren Menschen zum Glauben gekommen. Nicht nur solche, die dem Judentum nahestanden, sondern die aus dem finsteren Heidentum gekommen waren und Vergebung ihrer Sünden empfangen hatten. Da kommt nun Barnabas von Jerusalem nach Antiochia, um diese Geschichte zu begutachten. Und er freute sich, als er die Gnade sah. Was sah er also? Er sah Menschen, die jetzt anfingen, Gottes Gnade zu rühmen, zu loben, sich über die Vergebung ihrer Sünden zu freuen, von Herzen darüber zu frohlocken, dass sie wieder Gemeinschaft hatten mit dem lebendigen Gott, ihn überhaupt kennenlernen durften. Sie sahen auch den Umgang miteinander, der völlig anders geworden war, als das zuvor der Fall gewesen war. Er sah die Gnade Gottes. die ausgeschüttet worden war durch das Evangelium von Jesus Christus über diese heidnischen Menschen. Und er freute sich, und dann hat Barnabas mit Sicherheit auch angefangen, Gott zu loben und zu preisen über das Wunder der Gnade Gottes in Christus. Und so wollen wir mit einstimmen in dieses Lob. Wir wollen die Gnade Gottes in Christus rühmen, wenn wir gleich das Abendmahl miteinander feiern. Wir wollen daran denken, was es Gott gekostet hat, dass es eine teure Gnade ist, unendlich teuer. Das Leben seines Sohnes gab er dahin. Dass wir etwas sein dürfen zum Lob seiner herrlichen Gnade. Lasst uns ihm dafür unendlich dankbar sein. Amen.